Vater, stärke du uns bitte jetzt durch diese Zeit hier in der Bibelstunde, in der wir die Psalmen betrachten wollen. Vater, wir wissen, dass du König bist, dass dein Reich ewig besteht. Das zeigen uns auch alle Psalmen hindurch. Ich bitte dich, Herr, dass uns das jetzt, ja, du uns das tief einprägst, Herr. Was es bedeutet, dass du erhaben bist über alles, auch über uns, ja, alle, über alle Feinde, alle Anfechtung, dass du der Herr bist. Danke dafür, Herr, danke. Stärk uns jetzt mit diesem Gedanken bitte für in dieser Zeit heute hier. Jeden Einzelnen, Herr, ich bitte drum. Danke dafür. Amen. Ich will es nochmal kurz wiederholen vom letzten Mal, was wir hatten. Und zwar haben wir gesehen, dass das Ziel der Psalmen oder warum auch der ganze Psalter geschrieben wurde und auch die einzelnen Psalmen an sich, das war einmal zum Lob Gottes und aber auch zur Lehre. Ja, jemand, meistens David, hat einen Psalm geschrieben zu irgendeiner Situation und hat damit einmal Gott gelobt, hat es dann aber auch den Leviten gegeben, dass sie Gott loben und das Volk lehren. Und somit hat es auch das Volk bekommen, dass sie Gott loben und dass sie sich selber auch lehren und immer wieder an Gottes Wort erinnern. Weil das waren nicht einfach nur Worte von David oder wem auch immer, sondern Worte Gottes, weil alle, die es geschrieben haben, waren Propheten. Propheten Gottes, die Worte Gottes weitergegeben haben. Und irgendwann wurden diese einzelnen Psalmen dann zusammengepackt von einer Person oder einem Team, irgendeinem Endredakteur, der dann ein Buch draus gemacht hat, was unter der Leitung des Heiligen Geistes geschah. Und deswegen müssen wir auch das ganze Buch betrachten und auch wie es aufgebaut ist. Ja, die Psalmen sind nicht einfach nur zusammengewürfelt, sondern sind bewusst auch aufeinander aufgebaut. Von dem her, wir dürfen Psalmen einzeln betrachten, aber nicht nur, sondern sie müssen immer als auch im Kontext von dem ganzen Psalmbuch betrachtet werden. Wir haben auch gesehen, dass Psalm 1 und Psalm 2 ganz bewusst an den Anfang des Psalters gestellt wurden, so als Eingangstor, um reinzugehen und gleich mal zu sehen, wie betet und wie studiert man den Psalter richtig. Und zwar wird uns gleich mal vorgestellt, dass man tief im Wort verwurzelt sein muss. Und dann wird uns ein König vorgestellt, Christus, ja, der Messias, der Gesalbte. Steht ja wörtlich so im Urtext. Und er wird uns vorgestellt. Ja, und das heißt, man geht so in die Psalmen rein, wird darauf hingewiesen, es gibt eine gerechte Person. Das ist dieser König, das ist dieser Messias. Das ist Christus. Und um ihn geht's im Psalmbuch. Und ihn findet man, indem man wirklich tief verwurzelt ist im Wort Gottes, ja, im Gesetz Gottes. Das ist Psalm 1 und Psalm 2. Dann haben wir zum Schluss noch Psalm 146 bis 150 uns angeschaut, die so den letzten Abschnitt im Psalter ausmachen, wo uns dann gezeigt wird, wie man jetzt richtig lebt, im Angesicht dessen, was man im Psalter gelesen hat. Wie lebt man die Psalmen richtig? Und zwar geht es um das Lob Gottes, die Anbetung. Die Anbetung ist die Konsequenz draus von dem, was uns in den Psalmen beschrieben wird. Ja? Und zwar wird uns beschrieben, dass Gott König ist. Dass er die Königsherrschaft über allem hat. Die ganzen Psalmen dazwischen, zwischen diesen zwei zwischen Anfang und Ende. Diese ganzen Psalmen sind miteinander verknüpft. Das sind Stichwortverbindungen, das sind ähnliche Themen. Manchmal wird eine Frage aufgeworfen, die dann im nächsten Psalm beantwortet wird und so weiter. Wir haben uns das kurz angeschaut, so im Psalm 109 und 110, wie 110 die Antwort auf Psalm 109 ist. Und heute will ich euch das noch an mehreren Psalmen zeigen. Inhaltlich geht es in dem Psalmen vor allem um die Königsherrschaft Gottes, dass er König ist uneingeschränkt, König über allem. Und zwar ist es eine weltweite Herrschaft. Aber ganz speziell und sichtbar wird Gottes Königsherrschaft in einer Stadt. Und das ist Zion. Ja, und das hat natürlich viel auch mit dem Jerusalem zu tun. Steht aber auch für mehr. Ja, steht auch da allgemein für die Gegenwart Gottes in seinem Volk. Und deswegen auch im Volk Gottes wird Gottes Königsherrschaft speziell sichtbar. Ja, in seiner Stadt, in seinem Volk. Manchmal wird es sogar verknüpft, wird gesagt, die Gemeinde, das Volk Gottes ist Zion. Wird auch in ein, zwei Psalmen sogar direkt so verknüpft. Also hier zeigt sie sich speziell, gilt aber wirklich für alle. Alle Völker sind unter Gottes Königsherrschaft. Und die wird natürlich oft als König, oder Gott wird deswegen oft als König beschrieben, aber auch viele andere Bilder zeigen, dass er König ist. Ja, das sind Bilder wie, dass er der Richter ist, dass er der Schöpfer ist, dass er Macht hat, dass er der einzige Gott ist, dass er die souveräne Herrschaft hat und so weiter. Und dann wird uns aber auch immer wieder eine Person vorgestellt, wie so eine Konzentration auf eine Person, in der er seine Königsherrschaft ausübt. Und das ist der Messias. Durch ihn regiert Gott. Ja, und er regiert wiederum auch durch sein Wort. Aber vor allem regiert Gott durch seinen Messias, und zwar mit Gnade, mit Vergebung, aber auch mit Furcht vor ihm, Gottesfurcht, mit Zorn, aber mit Recht und Gerechtigkeit. Er ist wirklich ein gerechter Gott, ein gerechter Richter, im Gegensatz zu vielen anderen. Er regiert damit, dass er auch Schutz bietet, dass er einen Bund schließt oder auch, dass er Prüfungen schickt. Verschiedene Dinge, wie Gott seine Königsherrschaft ausübt. Zum Schluss haben wir uns noch angeschaut, was sind die Auswirkungen dieser Königsherrschaft? Wie zeigt sich das hier in dieser Welt? Und da sehen wir zwei Reaktionen, zwei Wege. Und das sind diese zwei Wege, die uns Psalm 1 und Psalm 2 schon beschreiben. Ja, die einen beugen sich unter die Königsherrschaft und freuen sich, dass ihr Herr der Gott ist, der über allem regiert. Und die anderen, die beugen sich nicht unter diese Herrschaft, sondern sind Feinde Gottes und rebellieren. Und diese Feinde, die bedrängen dann oft Gottes Volk. Weil sie sich an Gott nicht auslassen können, bedrängen sie sein Volk, das Gott gefällig leben will. Und das auch von ihm die Sünden vergeben bekommt. Gegen die richten sich die Feinde Gottes. Und das ist letztlich auch das, was wir dann öfters erleben, wenn man kann über vieles reden mit den Leuten, ja, sobald es um Christus geht, manchmal sogar schon, wenn es allein allgemein um Gott geht, es ist dann schnell, ja, das entweder man kommt schnell auf andere Themen oder es wird schnell abgewehrt. Und in anderen Ländern sieht es noch ganz anders aus, dass die Feinde Gottes sich gegen die richten, die zu seinem Volk gehören. Aber, was in den Psalmen auch immer wieder deutlich wird, auch diese Feinde und alle Völker, ja nicht nur ein Volk, alle Völker sollen das Heil erfahren. Das ist, trotzdem, dass so viel Feindschaft da ist, will Gott das Heil schenken, vielen Menschen. Und deshalb soll die Botschaft, dass Gott König ist und dass er ein Heil aufgerichtet hat, soll zu allen Völkern, bis in die entferntesten Winkel, soll das kommen. Ja, seine Gnade, sein Heil, all diese Dinge, dass er König ist, das soll überall verkündigt werden. Das sagen die Psalmen auch. Das haben wir uns grob angeschaut, letzte Bibelstunde. Und jetzt will ich das Ganze ein bisschen konkreter zeigen an Psalm 90 bis 106. Das ist ja das vierte Psalmbuch. Warum auch immer die Bücher oder die Psalmen dann in fünf Bücher eingeteilt wurden, wir wissen es nicht genau. Wahrscheinlich wurde es aber dann wirklich schon von dieser Person gemacht, die die Psalmen zusammengestellt hat. ich habe mir einfach dieses vierte Psalmbuch rausgegriffen und will mit euch jetzt diese 17 Psalmen grob durchgehen, ohne sie genau zu lesen. Das habe ich ja gesagt, wer das machen will als Hausaufgabe, der ist dann besser vorbereitet. Man kann natürlich auch folgen, wenn man es nicht gemacht hat, aber ich werde sie nicht im Einzelnen durchlesen. Und da kommt dann dieses Blatt hier ins Spiel, diese Zusammenfassung von mir. Es sind alle Psalmen hier aufgelistet. Und wenn man es dann um 90 Grad dreht, dann sieht man oben, dass es quasi drei Spalten gibt. Einmal die fortlaufende Botschaft, ganz links. In der Mitte die Botschaft dieses einzelnen Psalmes. Und dann rechts die Einheiten, die größeren Blöcke unter diesen Psalmen. Und wir werden uns die jetzt nach und nach durchgehen. Ihr werdet dann manches, was ich sage, auf diesem Blatt auch wiederfinden, wenn ihr es entziffern könnt. Ich will aber dann zum Schluss nochmal konkreter auf dieses Blatt eingehen und zum Schluss das damit nochmal kurz zusammenfassen. Ich werde es jetzt aber nicht gleich machen, aber dass ihr euch schon mal wisst, wie das Blatt aufgebaut ist und wenn ihr euch Notizen oder so machen wollt, wo ihr es dann hinmachen könnt. Auf jeden Fall diese mittlere Linie, die schwarze, die werde ich jetzt auch immer wiederholen, um was es speziell in diesem Psalm geht. Da haben wir nämlich gleich mal Psalm 90. Da geht es um Gottes Ewigkeit im Gegensatz zur Vergänglichkeit des sündigen Menschen. Gott wird als ewig dargestellt, wir Menschen als vergänglich, ja, als ein Hauch, als ein Wind, als ein Gras. Wieso? Weil wir Sünder sind. Mose, das ist ja dieser Psalm von Mose, er liefert uns hier eigentlich sogar eine kurze Zusammenfassung seiner Tora, seiner fünf Bücher Mose. Hier finden wir ganz, ganz viele Anspielungen auf die fünf Bücher Mose in diesem Psalm. Und auch viele Dinge, die speziell dort vorkommen. Gott wird als ewiger Schöpfer vorgestellt. Als der Gott, der uns gemacht hat. Erinnert uns natürlich gleich 1. Mose 1 und 2. Und er wird uns auch als Richter vorgestellt. Als Richter von uns Menschen, weil wir vergängliche Sünder sind. Ja, und ich sage mal so, das ist dann eigentlich ab 1. Mose 3 geht es dann durch. Wie Mose das dann eigentlich hier zusammenfasst und dann auch die, wahrscheinlich vom Hintergrund der ganzen Wüstenwanderung, wo er wahrscheinlich schätzungsweise vielleicht 100 Tote am Tag gesehen hat im Durchschnitt. Ja, das ganze Volk, also eine ganze Generation innerhalb von 40 Jahren gestorben. Ja, er hat ja viel, viel Tote gesehen, der Mose. Viel Vergänglichkeit. Und wahrscheinlich Psalm 90 hier von der Hintergrund, weil das Volk unter Gottes Zorn stand, weil sie nicht geglaubt haben. Und der Mensch muss erkennen, dass er eben nicht Gott ist. Das macht Psalm 90 auch deutlich. Er ist nicht Gott, sondern sterblich und steht unter Gottes Zorn. Also so ein, ja, ich sag mal, diese Grundlage, die bietet uns jetzt mal Psalm 90. Wenn wir im Psalm weitergehen, 91, dann haben wir auf einmal einen totalen Kontrast. Wir haben in Psalm 90 ein ganzes Volk, ja, das Volk Israel, das, wo es gesagt wird, das ist vergänglich, das sind Sünder, all diese Dinge. Psalm 91 schwenkt jetzt total um und schaut sich eine einzelne Person an. Hier geht es um eine Person, weg von dem sündigen Volk hin zu einer Person. Und zwar geht es um die Zuflucht bei Gott durch den Glauben an den einen Gerechten. Es wird uns eine Person vorgestellt, die eben nicht vergänglich ist. Sie wird uns beschrieben, dass sie ein langes Leben hat und das Heil Gottes schaut. Schaut mal in Vers 16, in der letzten Vers von Psalm 91. Da heißt es, da sagt Gott zu dieser Person, ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen. Und hier haben wir dann eine Antwort auf Psalm 90. Weil in Psalm 90 betet Mose, ich lese mal ab Vers 14, als Mose das alles dargestellt hat, dass Gott ewig ist, der Mensch vergänglich ist und sie fragt, warum? Und zu der Antwort kommt, weil wir unter deinem Zorn sind, Gott. Und dann bittet er, dann ist es eine Bitte. Ich lese ab Vers 14. Sättige uns am Morgen mit deiner Gnade, so werden wir jubeln und uns freuen in allen unseren Tagen. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns gebeugt hast, so viele Jahre, wie wir Übles gesehen haben. Lass an deinen Knechten sichtbar werden dein Tun und deine Majestät über ihren Söhnen. Die Freundlichkeit des Herrn unseres Gottes sei über uns und festige über uns das Werk unserer Hände. Ja, das Werk unserer Hände festige du es. Das ist die Bitte von Mose, wo er eigentlich sieht, das Volk steht unter Gottes Zorn. Und jetzt bittet er, sättige uns am Morgen mit deiner Gnade. Psalm 91 gibt die Antwort und sagt, nicht zu diesem Volk, sondern zu einer Person, Vers 16, ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen. Und das betet Mose. Zeig uns doch deine Gnade, Herr, dass wir wieder unter deiner Freundlichkeit stehen. Ja, letztlich, dass wir unter deinem Schutz, unter deinem Heil stehen. Und Psalm 91 sagt Gott es dann zu einer Person, ich lasse ihn mein Heil schauen. Und ich denke, da müssen wir nicht lange überlegen, wer außer Christus könnte diese eine gerechte Person sein. Ja, das ist unser Herr, der hier im Psalm 91 beschrieben wird, weil wir gehören zu diesem Volk. Ja, zu diesem Volk des Mords, das vergänglich ist, das sündig ist. Zu diesem Volk gehören wir. Auch wenn nicht alle aus Israel Gläubige waren und wir trotzdem jetzt Gläubige sind. Aber wir bleiben trotzdem noch in einem gewissen Sinn Sünder. Und deswegen, wir gehören zu diesem Volk. Aber diese eine gerechte Person ist unser Herr. Und auf diesen Herrn vertraut der Psalmist. Ich gebe zu, das ist nicht ganz so einfach auch zu erkennen, vor allem, weil es nur die Elberfelder so übersetzt. In Vers 2 heißt es hier, ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Also hier sagt der Psalmist, Gott, du bist meine Zuflucht und meine Burg, ich vertraue auf ihn. Ja, nicht ich vertraue auf dich, sondern ich vertraue auf ihn. Und viele übersetzen das dann halt eben anders, weil es vielleicht auf den ersten Blick keinen Sinn macht. Aber wenn der Psalmist hier sagt, Gott, ich vertraue auf ihn, und dann wird uns eine Person vorgestellt, die diese Gerechte ist, dann vertraut er hier auf Jesus Christus. Sagt, Gott, du bist meine Zuflucht, du bist meine Burg, ich vertraue auf deinen Messias. Und warum vertraue ich auf ihn? Das kommt dann in Vers 3. Denn er rettet dich vor der Schlinge des Vogelstellers, vor der verderblichen Pest. Ja? Weil er den Messias rettet vor Dingen, vertraut der Psalmist hier auf Gott. Und weiß, ich gehöre zum Christus und Gott hilft ihm. Und deswegen, er wird auch mir helfen. Und weil wir es hier deswegen eben mit einem christologischen Psalm zu tun haben, mit einem Psalm, in dem es direkt um Jesus geht, zitiert Satan auch Vers 11 und Vers 12 in der Versuchung Jesu. Ja, werden ja diese beiden Verse zitiert, in Matthäus 4 oder Lukas 4 steht es ja jeweils, und er zitiert zu Recht diesen Psalm. Weil da heißt es ja dann in Vers 11 und 12, was er dann auch zitiert und zu Jesus sagt, da sagt er, Jesus, guck mal, es steht doch, denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus, das ist doch zu dir gesagt, also stürz dich dort vom Tempel runter, die Engel werden dich doch bewahren. Jesus wusste, es ist eine Versuchung. dass es hier allgemein um Gottes Schutz geht und nicht um irgendwas, dass er jetzt hier dann Gott versuchen muss und vom Tempel springt. Aber den nächsten Vers, den zitiert er eben nicht, Satan, sondern ich denke ganz bewusst. Aber in dem Vers steht dann, was Jesus eigentlich weiter tat. Und zwar in Vers 13 heißt es: Auf Löwen und Vipern trittst du, Junglöwen und Schlangen trittst du nieder. Und wer ist die alte Schlange? Das ist der Teufel. Und ihn hat Christus niedergetreten. Das hat er natürlich nicht mehr zitiert. Aber hier steht schon, dass er über ihn triumphieren wird. Ja, er hat in der Versuchung ausgehalten. 40 Tage in der Wüste. Ja, hat all diese Versuchungen, die Israel in 40 Jahren erlebt hat, hat er in 40 Tagen erlebt. Und hat standgehalten im Gegensatz zu uns. Und damit hat er dem Satan den Kopf zertreten. Dann bis hin zum Kreuz. Auf Löwen und Vipern trittst du, Junglöwen und Schlangen trittst du nieder. Er hat den Satan besiegt, indem er ihm widerstanden hat. Psalm 92, wenn wir wieder ein weitergehen, führt jetzt diesen Kontrast weiter. Und auch die Antwort auf Psalm 90 führt er weiter. Und somit setzt er natürlich auch Psalm 91 fort. Inhaltlich geht es um das Lob der Gerechten wegen Gottes Sieg über die gottlosen Feinde. Also die Gerechten loben Gott, weil er über die gottlosen Feinde siegt. In diesem Psalm geht es jetzt wieder um viele Menschen. Nicht um eine Person, sondern um viele. Ja, die Gerechten, die werden jetzt wieder in der Mehrzahl erwähnt. Guckt mal Vers 13 bis 15. Heißt es, der Gerechte, ja, und damit ist nicht nur eine Einzelperson gemeint, sondern es wird gleich deutlich, dass der Gerechte allgemein, also viele Gerechte auch gemeint sind, der Gerechte wird sprossen wie die Palme, wie eine Zeder auf dem Libanon wird er emporwachsen, die gepflanzt sind im Haus des Herrn. Ja, also das sind diese Gerechten, die sind dort gepflanzt, deswegen heißt in Vers 13, der wird wachsen wie eine Zeder, die sind gepflanzt. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Greisenalter gedeihen sie, also Mehrzahl, sie gedeihen noch im Greisenalter, sind sie saftvoll und grün. Also hier werden uns jetzt wieder mehrere Gerechte vorgestellt. Das heißt, wenn wir jetzt diese Psalmen zusammennehmen, Psalm 90 haben wir ein ganzes gottloses Volk. Psalm 91 eine gerechte Person und 92 haben wir Gerechte, mehrere Gerechte. Wenn wir das dann so weiter lesen, dann sehen wir, dass durch den einen Gerechten viele aus diesem gottlosen Volk zu Gerechten werden können. Nicht aus sich selber, sondern durch diese eine Person, auf den sie vertrauen, wie 91 Vers 2 sagt. Durch den einen Gerechten werden die vielen zu Gerechten werden. Ja, und wenn wir dann noch Jesaja 53 Vers 11 uns anschauen, dann wissen wir, da steht genau das Gleiche drin. Hier wird es uns nicht ganz so deutlich. Wenn wir nur das hätten, wäre es vielleicht ein bisschen spekulativ. Aber da das ein Gesamttenor der Bibel ist und so diese Psalmen aufeinander aufbauen, ist das hier die Aussage von diesen drei Psalmen, die so eine Einheit bilden. Also von diesem einen Gerechten werden viele zu Gerechten und stehen dann nicht mehr unter diesem Gericht, das wir im Psalm 90 gesehen haben. Und wie dann auch in allen Psalmen zu sehen ist, werden auch hier wieder diese zwei Wege aus Psalm 1 werden uns beschrieben. Ja, die Gottlosen, die werden den Gerechten gegenübergestellt. Ja, hier haben wir dann, was mit den Gerechten sein wird. Ja, sie werden grünen und so weiter. Und Psalm 1, genau das gleiche Bild. Ja, die werden tiefe Wurzeln wie am Bach haben, werden immer ihre Früchte bringen. Ja, also da redet es auch wieder von dieser einen Person, von dem Messias, der uns dann in Psalm 2 vorgestellt wird. Aber wenn wir in ihm sind, werden ja aus ihm viele Gerechte. Das ist das, was hier Psalm 92 ja dann auch zeigt. Also somit bilden Psalm 90 bis 92 eine Einheit mit aufeinander aufbauenden und fortlaufenden, einer fortlaufenden Botschaft, einer fortlaufenden Thematik von den Gottlosen, von dem einen Gerechten und von den vielen Gerechten. Und was immer wieder deutlich wird, Gott ist in seiner Erhabenheit Richter, der den Gerechten hilft, die Gottlosen aber vertilgen wird. Das kommt da immer wieder raus in diesen Psalmen, besonders dann ab in Psalm 93. Und dann fragen diese drei Psalmen, fragen etwas, wer erkennt das Ganze? Wer versteht das, dass Gott dem Gerechten hilft und nicht den Gottlosen? Ja, dass die Gerechten grünen werden und ewig da sein werden. Wer versteht das? Guck mal, Psalm 90, Vers 11 heißt, wer erkennt, ja, oder wer versteht, wer erkennt die Stärke deines Zornes und deines Grimmes, wie es der Furcht vor dir entspricht? Wer erkennt, dass du wirklich Gott bist? Wer hat diese Gottesfurcht? Fragt Psalm 90. Psalm 91 sagt, nur der Gerechte und durch ihn natürlich die vielen Gerechten. Guck mal, Vers 14, da kommt genau das gleiche hebräische Wort vor für erkennen. Da heißt es, weil er, dieser eine, weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Ja, und dieses Kennen ist verstehen, lieben, eine Beziehung dazu zu haben. Weil er meinen Namen kennt, weil er zu mir gehört, weil er mich liebt. Deswegen erkennt er das, hat Gottesfurcht vor mir, lebt vor mir. Die Gottlosen, die werden es nicht verstehen. Das sagt am Psalm 92, auch wieder das gleiche Wort, Vers 7, ein Unvernünftiger erkennt es nicht und ein Tor versteht es nicht. So haben wir das, was ich unter Stichwort Verbindungen gemeint habe, ja, wo wir bei diesen drei Psalmen auch so eine Einheit erkennen und manchmal auch so eine fortlaufende Antwort geben kann, mit gleichen hebräischen Wörtern, von diesem Erkennen. Also das war so die erste Einheit, deswegen habe ich das auf meinem zusammenfassenden Zettel hier, dieses grüne, diese steigernde Antwort genannt. Psalm 92 bis 94 bildet auch wieder so eine ähnliche Einheit, aber hier geht es noch mehr um die Gegenüberstellung der Gerechten zu den Gottlosen und wie Gott über alle erhaben ist als König und Richter. Mit Psalm 92, was ja auch schon zur letzten Einheit gehört, geht diese Einheit wieder los. Da wird nämlich schon die Thematik von diesen Feinden eingeführt. Psalm 94 setzt diese Thematik dann fort, nämlich die Gottlosen, die Feinde Gottes. Und Psalm 93 in der Mitte zeigt Gottes Erhabenheit über diese Feinde auf. Wenn wir gleich zu Psalm 93 gehen, 92 haben wir uns angeschaut schon, von den unvernünftigen Menschen und von den vielen Gerechten. Wenn wir dann zu Psalm 93 kommen, haben wir die Aussage, Gott oder Jahwe ist ewiger, mächtiger und höchster König. Jahwe ist der ewigste, höchste und mächtigste König. Und deswegen wankt die Welt nicht, sondern sie steht fest, weil er sie in den Händen hat. Ja, das ist Vers 1. Ja, fest steht die Welt, sie wird nicht wanken. Dein Thron steht fest von Alters her, von Ewigkeit her bist du. Ja, weil Gott König ist, wird die Welt nicht wanken, wird sie nicht auseinanderbrechen, wird nicht das totale Chaos ausbrechen. Zumindest nicht, wenn es Gott nicht anordnet. Er hat es in der Hand. Selbst wenn dann das Meer und alle Ströme sich gegen Gott erheben. Und das ist dann Vers 3 und Vers 4. Ich will euch das kurz lesen. Da heißt es dann, Ströme erhoben, Herr, Ströme erhoben ihr Tosen, Ströme erheben ihr Brausen. Mächtiger als das Tosen gewaltiger Wasser, wuchtiger Brecher des Meeres, mächtiger ist der Herr in der Höhe. Also es wird am Anfang gesagt, Gott Er ist erhaben über alles, die Welt steht fest, weil er König ist. Ja, so fängt sie an, der Herr, Jahwe, ist König. Und jetzt wird uns hier gesagt, und das Meer, das braust und stellt sich gegen dich, aber du bist noch mächtiger. Wenn wir das jetzt aber im Kontext von diesen ganzen Psalmen lesen, dann merken wir, hier geht es nicht um das Meer, in dem wir baden können. Ja, es geht nicht um das Wasser, das jetzt hier wie eine Flutwelle reinkommt, sondern das ist ein Bild für diese Feinde, die sich gegen Gott erheben. Was Psalm 92 kurz davor ausgesagt hat, zeigt uns jetzt Psalm 93 in einem Bild. Ja, sagt er, die Menschen, die sind ja nicht mal so mächtig wie jetzt eine Flutwelle, auch wenn sie sich gegen Gott stellen. Aber selbst wenn sie so mächtig wie eine riesige Flutwelle, wie der höchste Tsunami wären, heißt es in Vers 4, mächtiger ist Jahwe in der Höhe. Gott ist noch mächtiger. Gott ist erhaben über die Feinde. Das ist so ein Punkt von Auslegung im Kontext. Was bedeutet jetzt dieses Meer, dieses Brausen, diese Wogen? Sind diese Feinde hier, die sich erheben wollen über Gott. Und somit schwenkt Psalm 93 wieder auf diese Feinde hin, eben weg von diesen Feinden hin auf den erhabenen Gott. Ja, so fängt er an. Gott, du bist erhaben, selbst wenn da irgendwelche Feinde kommen. Weil der Fokus ist bei Gott. Du bist der erhabene Gott, du bist König. Psalm 94 kommt jetzt wieder zu den Feinden zurück. Ja, deswegen auf meinem Blatt habe ich das hier mit diesen Pfeilen. Ja, es geht einmal Psalm 92 schon die Feinde, Psalm 93 geht es wieder hier um Gott, jetzt Psalm 94, es geht wieder um diese Feinde. Aber der Psalmist bittet jetzt diesen erhabenen Gott vom Psalm 93, bittet er, dass er sich gegen diese Feinde stellt, dass er zum Gericht über sie kommt. Und deswegen sagt dieser Psalm, Jahwe ist Richter gegen die Gottlosen und er ist eine Zuflucht für die Gerechten. Ja, das sind auch wieder diese beiden Wege. Richter über die Gottlosen, aber Zuflucht für die Gerechten. Diese Gottlosen, diese Feinde, die dürfen wir uns jetzt aber nicht vorstellen, dass die immer irgendwo weit entfernt irgendein anderes Volk sind, die dann Israel bedrängen. Nee, dieser Psalm macht uns deutlich, dass diese Feinde oftmals direkt aus Israel, aus dem eigenen Volk kommen. Guck mal, Vers 8 in Psalm 94. Da richtet er sich ja an die seinen Psalm hören und sagt zu ihnen, habt Einsicht, ihr Unvernünftigen unter dem Volk. Ihr Toren, wann werdet ihr verständig werden? Ja, auch die Unvernünftigen, die Toren, die Gottlosen, die sind unter seinem eigenen Volk. Unter Israel. Auch unter denen gibt es Leute, die beiden Wegen folgen. Israel war nie, dass sie alle immer zum wahren Volk Gottes gehört haben, sondern da waren viele, viele Gottlose dabei. Und deswegen haben wir hier bisher jetzt eigentlich diese zwei Einheiten mit Psalm 92 als so eine Doppelfunktion, wo zu beiden Einheiten gehört. In diesen beiden Einheiten geht es jeweils um die Gottlosen und es geht um die Gerechten und es geht um Gottes Hoheit. Wenn wir dann zur dritten Einheit kommen, das ist Psalm 95 bis Psalm 100. Und das sind die sogenannten Jahwe-Königspsalmen, weil Gott, Jahwe, er wird immer in all diesen Psalmen, wird er als König betitelt. Heißt es immer, Jahwe ist König. Deswegen nennt man die halt die Jahwe-Königspsalmen. In Psalm 93, gerade in Vers 1, haben wir schon gesehen, dass es da auch schon heißt, Jahwe ist König. Und da wird uns schon auf diese Thematik hingewiesen, um dann auch die Verbindung klar zu machen, wie jetzt auch das wiederum mit dieser nächsten Einheit zusammenhängt. Und deswegen meinen auch einige Theologen, dass eben Psalm 93 bis 100 schon so eine komplette Einheit ist. Ich denke aber, dass es erst so richtig eine Einheit ist ab 95, obwohl wir sehen ja, es hängt alles so zusammen, es ist alles eine Einheit, aber dass wir ab Psalm 95 wirklich bis 100 dann so eine richtige Einheit haben, weil in allen diesen sechs Psalmen geht es dann darum, dass die Nationen in den Fokus genommen werden. Da geht es dann immer auch um andere Völker. Und es geht darum, dass in allen Psalmen immer zum Jauchzen aufgefordert wird. Kommt immer wieder dieses Wort vor, jauchzt Gott. Von dem her haben wir in all diesen Psalmen, dass es immer um den König geht, immer um die Nationen und immer ums Gott zujauchzen, ihn loben, ihn anbeten. Von dem her, Psalm 95 bis 100 hat eine starke Missionsthematik. Da wird gesagt, wenn jetzt Gott dieser König ist, dann muss das raus. Das müssen auch andere erfahren, weil er ist auch ihr König. Die müssen das wissen. Ja, und durch diese, gerade durch diese drei Dinge und auch durch andere, haben wir wieder viele von diesen Stichwortverbindungen, die das alles zusammenbringen und dann auch eine fortlaufende Botschaft geben. Wenn wir zu Psalm 95 gehen, als Beginn von den Jahwe-Königspsalmen, dann wird hier erstmal nur auf die Nationen und ihre Götter angespielt. Noch nicht so richtig benannt. Und zwar in Vers 3 heißt es hier, Psalm 95, Vers 3, denn ein großer Gott ist der Herr, ist Jahwe, ein König über alle Götter. Ja, und in Psalm 96 haben wir dann, dass es natürlich die Götter von den ganzen Völkern meint. In Vers 5 heißt es, alle Götter der Völker sind Götzen. Von dem her hier in Psalm 95, es wird schon auf die Völker, auf die Andersgläubigen mit ihren Göttern, wird schon hingewiesen. Aber es geht mal zuerst noch um Israel. Nämlich dieser Psalm richtet sich noch ganz konkret an Gottes Volk mit der Botschaft, Anbetung der Königsherrschaft Gottes durch Nichtverhärtung der Herzen. Man betet Gott an, indem man sich nicht gegen ihn verhärtet, indem man auf ihn hört. Und deswegen ist auch diese zweite Hälfte von diesem Psalm, und die finden wir dann auch in Hebräer 3 wieder zitiert, er richtet sich ganz konkret an Gottes Volk. Ich lese mal in Vers 7 und Vers 8, wo dann Gott zu ihnen sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht, wie zu Meriba am Tag von Massa in der Wüste. Ja, verhärtet euer Herz nicht, sagt er zu Israel. Warum? Gott ist doch König, deswegen verhärtet euch nicht gegenüber ihm. Also nochmal eine ganz konkrete Botschaft an sein Volk. Weil Israel eben oft gottlos war und verhärtetes Herz hatte. Und deswegen mussten auch sie diese Botschaft hören, nicht nur irgendwelche anderen Völker, weil leider kommen aus Israel oft diese Feinde heraus, die eben gegen Gott sind und die dann auch die Gerechten bedrängen, ja, von denen dann in dem vorigen Psalm ja die Rede ist. Und deswegen ist Israel eben auch immer wieder in dieser gleichen Situation wie zu Psalm 90. Sie stehen unter Gottes Zorn, sie sind vergänglich, sie werden dahin gerafft, weil sie gottlos sind. Und deswegen hier Psalm 95 nochmal durch dieser Appell an sie. Psalm 96 bis 99 bildet dann das Zentrum von diesen Jahwe-Königspsalmen, weil Psalm 95 und 100 bilden so eine Klammer drumherum, leiten da ein und zeigen dann auch die Konsequenz auf, dann später in Psalm 100. Und in diesem Zentrum, Psalm 96 bis 99, haben wir zwei Psalmpaare jeweils. Psalm 96 und 98 sind fast identisch und Psalm 97 und 99 wiederum sind fast identisch. Die beginnen jeweils gleich und enden jeweils gleich. Ja, schaut mal, Psalm 96, der beginnt mit singt dem Herrn ein neues Lied. Und Psalm 98 beginnt, singt dem Herrn ein neues Lied. Und jetzt guck mal, wie es endet. Jeweils mit dem letzten Vers. Denn er kommt, also ich lese Psalm 96, Vers 13, denn er kommt, die Erde zu richten. Er wird die Welt richten in Gerechtigkeit und die Völker in seiner Wahrheit. Jetzt das Ende von Psalm 98, Vers 9. Denn er kommt, die Welt zu richten. Er wird die Welt richten in Gerechtigkeit und die Völker in Geradheit. Wörtlich genau das Gleiche. Und selbst die letzten drei Verse jeweils, die sagen auch das Gleiche aus. Das heißt, nur ein kleiner Mittelteil von diesen Psalmen ist jeweils anders. Ja, wenn man die drei letzten Verse sich durchliest, dann sieht man, das eine sagt das zum Beispiel, freut euch ihr Himmel oder frohlocket ihr Bäume, klatscht in die Hände und nachher sagt er, die Felder sollen frohlocken oder so. Also wirklich sehr, sehr eng verwandte Psalmen in diesem Zentrum von diesen Jahwe-Königspsalmen. Und in der Mitte haben wir dann jeweils eine andere Aussage. Psalm 96 sagt dann eigentlich zu den Heiden, hey, eure Götzen, die sind nichts. Eure Götzen, die taugen nichts. Deswegen bete doch den einzig wahren Gott an, der auch noch König ist. Und Psalm 98 sagt dann, schaut doch mal, ihr Nationen, wie Gott schon Israel geholfen hat. Er hat sich doch damit als der wahre Gott gezeigt. Und deswegen betet doch auch ihr ihn an. Also wirklich diese Missionsthematik. Psalm 97 und 99, die beginnen mit diesen typischen Worten, Jahwe ist König. Und die enden dann auch jeweils mit der Aufforderung, preist seinen heiligen Namen, oder im Psalm 99, fallt nieder an seinem heiligen Berg. Ja, sein heiliger Name, sein heiliger Berg, preist ihn, fallt nieder. Ja, man preist ihn, indem man zum Beispiel vor ihm niederfällt, wenn man das so zusammensieht. Man sieht also schon auch bei diesen Psalmen, dass sie ganz bewusst so zusammengestellt wurden oder wahrscheinlich sogar wirklich fortlaufend komponiert wurden, also schon zusammen so extra geschrieben wurden, um Gottes Erhabenheit und seine Königsherrschaft über die ganze Welt zu zeigen und mit der Aufforderung, jeder soll ihn anbeten. Psalm 100 ist dann der abschließende Psalm von dieser Einheit und fordert deswegen auf, weil Gott König ist, soll alle Welt mit ganzem Herzen ihn loben. Und begründet es damit, Gott ist Schöpfer und Gott ist gut. Deswegen sollen wir ihn loben. Er ist dieser König. Mit Psalm 101 fängt dann ein neuer Abschnitt an. Der ist jetzt nicht total vom vorigen Abschnitt gelöst, aber es kommt wirklich trotzdem ein bisschen wie so ein Bruch, wirklich was Neueres. Jetzt geht es darum, dass die Sünde und der Sünder ausgerottet werden soll. Warum? Wenn wir das davor lesen, was wir diese ganzen Psalmen jetzt davor hatten, dann ist die klare Antwort, Gott ist König. Er hat die Königsherrschaft, deswegen soll die Sünde und der Sünder, alles was gegen ihn sich stellt, soll ausgerottet werden. Das sagt Psalm 101. Und das Stichwort, das auch mit den ganzen vorigen Psalmen verbindet, heißt Recht und Gerechtigkeit. Er wird für Recht und Gerechtigkeit sorgen. Und deswegen wird die Sünde ausgetilgt. Und wenn die Sünde ausgetilgt wird, wird es auch der Sünder. Deswegen ist es gut, auf der richtigen Seite zu stehen. Psalm 102 schließt daran an, erinnert aber ein bisschen wieder an Psalm 90. Weil trotz der Tatsache, dass Gott die Sünder ausrottet und dass er König ist und den Gerechten hilft, scheint es so in Psalm 100, also das reflektiert Psalm 102, es scheint doch so, als ob die Feinde sich auch wieder über die Gerechten erheben können. Guck mal, Vers 9, Psalm 102, steht, den ganzen Tag höhnen mich meine Feinde, die mich verspotten, schwören bei mir. Wir hatten jetzt die ganze Zeit, Gott ist König, er ist erhaben, er wird die Feinde vertilgen. Aber hier ist jetzt das Erlebnis von einem, aber die Feinde, die können sich noch über uns erheben. Wie passt das zusammen? Und noch mehr, wo es dann auch im Psalm 90 erinnert. Gottes Grimm, Gott selber scheint sogar gegen den Psalmisten zu sein. Guck mal in Vers 11. sagt er, vor deiner, und damit meinte Gott, vor deiner Verwünschung und deinem Grimm, denn du hast mich emporgehoben und hast mich hingeworfen. Gott, du bist es. Wie passt es zusammen? Ja, ziemlich gleich heißt dann auch in Psalm 90, Vers 7. Oder jetzt gleich hier in Vers 12 heißt dann, meine Tage sind wie ein gestreckter Schatten, ich verdorre wie Gras. Auch wieder Psalm 90, ja, das, wir sind wie Gras, das verweht. Aber es gibt einen Unterschied zu Psalm 90, der noch ziemlich trostlos ist. In dem Psalm ist man jetzt schon gestärkt durch die Psalmen 91 bis 101. Und deswegen hält sich dieser Psalm hier daran fest, dass Gott ewig ist. Und dass er auf das Gebet reagiert. Und deswegen heißt dann hier, er wird Zion wieder bauen. Er wird Zion als dieser Platz der Gerechten, wird er wieder bauen. Daran hält dieser Psalm fest. Und deswegen, obwohl es ja so ein Gebet eines Elenden ist, wie die Überschrift heißt, ist immer wieder das Lob drin. Auch wenn vieles an Psalm 90 erinnert, hier ist schon eine Stärkung da und er hält sich dran fest. Aber du, Gott, guck mal Vers 13, du aber, Herr, bleibst auf ewig. Du bist doch der Ewige. Dein Lob bleibt von Generation zu Generation. Du bist der Ewige und wir halten uns an dir fest und deswegen, du wirst uns durchbringen. Mit Psalm 103 beginnt dann der letzte Abschnitt bis zum Ende, bis zu Psalm 106. Psalm 107 als Anfang von dem letzten Psalmbuch greift dann diesen Abschnitt wieder auf und scheint den so zusammenzufassen und daran anzuknüpfen. Und auch in diesem Abschnitt haben wir wieder Psalmpaare. Psalm 103 und Psalm 104 gehört zusammen und 105 und 106 gehört wieder zusammen. Wieder gleicher Beginn und gleiches Ende. Ja, Psalm 103 und Psalm 104, könnt ihr nachschauen, beginnt jeweils und endet jeweils mit den Worten Preise den Herrn meine Seele. Preise den Herrn meine Seele. So beginnen die und enden. In Psalm 103 fordert der David sich selber auf, preise den gnädigen Gott. Da fordert er sich selber auf. Und in Psalm 104, wissen wir nicht von wem, aber wahrscheinlich dann auch von David, da fordert sich der Psalmist auch wieder selber auf, preise Gott für seine Herrlichkeit in der Schöpfung und in der Erhaltung der Schöpfung. Preise ihn auch dafür. Also es wird Gottes Gnade, sein Heil, sein Wirken in der Schöpfung gelobt. Psalm 105 und Psalm 106, die beginnen jeweils mit den Worten, preist den Herrn. Also hier ist dann die Aufforderung von dem, dass der Psalmist zu sich selber gesagt hat, preise den Herrn, dass er selber damit beginnt, Gott zu loben, fordert er dann die anderen auf, auch Gott zu loben. Und diese Psalmen enden jeweils mit Halleluja. Psalm 105 fordert auf, preist den Gott, der zu seinem Wort steht und dafür sogar die Weltgeschichte lenkt. Weil er zu seinem Wort steht und gesagt hat, dass er sein Volk durchbringen wird, lenkt er die ganze Weltgeschichte, dass sogar ganze Völker woanders hingehen müssen, sodass Gottes Volk bestehen bleibt. Und Psalm 106 sagt, preist Gott wegen seiner großen Gnade trotz Israels großer Untreue. So groß ist seine Gnade, dass er auch in ihrer Untreue noch zu ihnen hält. In beiden Psalmen geht es dabei um die Geschichte Israels. Zuerst, wie Gott gnädig an ihnen wirkt und dann, wie sie total versagen. Das ist so ein Durchlauf durch diese Psalmen. Und ich will es jetzt noch zum Schluss anhand diesem Blatt von mir nochmal ganz kurz zusammenfassen und einen Ertrag davon geben. Wenn wir uns das ganze Psalmbuch anschauen, das, was wir jetzt alles gehört haben, dann geht es in diesen 17 Psalmen um das Lob Gottes über sein erhabenes weltweites Königtum. Gott wird gelobt, weil er König über allem ist. aber er ist zornig. Warum? Weil die Menschen Sünder sind. Das sagt Psalm 90. Ja, das ist dann hier, ich bin jetzt hier immer ganz links bei dieser fortlaufenden Botschaft von Psalm 90, ist: Gott ist zornig. Der Mensch ist deswegen vergänglich. Aber dann wird uns ein Kontrast vorgestellt. Weg von diesem Volk, das sündig ist, hin zu einer Person, die nicht vergänglich ist, sondern die gerecht ist und die Bestand hat. Das ist der Messias. Psalm 92 geht dann weiter zu vielen Gerechten. Warum? Weil dieser eine Gerechte für die vielen das bewirkt hat, dass jetzt auch sie gerecht sein können. Hier werden aber gleich dann wieder Feinde vorgestellt. Feinde von diesen vielen Gerechten. Das ist dann dieser Pfeil nach links mit dieser roten Schrift, auch noch Psalm 92. Psalm 93 und 94 gehen dann weiter mit dieser Thematik von den Gerechten und den Ungerechten und zeigen vor allem Gottes Erhabenheit auf über diese Ungerechten. Deswegen hier Psalm 93 wieder: Jahwe ist König. Psalm 94 wiederum aber kommt dann zurück zu den Feinden. Psalm 95 aber zeigt wieder Gottes Erhabenheit auf und zeigt, dass man sich nicht gegen ihn stellen sollte. Und dass Gott erhaben ist, dass er über alle Völker regiert, geht es dann auch im Psalm 95 bis 100. Und ich habe das jeweils hier mit A, B, C und dann A-B-C- genannt, wo wir diese Parallelpsalmen und diese Klammern haben. Und dann mal in Ruhe anschauen, warum das dann so beschriftet ist. Es wird gezeigt, Gott ist König und deswegen sollen alle ihn loben. Und weil er diesen allumfassenden Königsanspruch hat, sollen alle Feinde ausgerottet werden. Psalm 101. Weil das aber nicht immer der Fall ist, wird der Gerechte trotzdem noch unterdrückt. Und das ist auch unsere Situation heute. Aber dann ist wichtig, sagt Psalm 102, erinnere dich, Gott ist ewig und er ist erhaben. Er ist König und deswegen kannst du ihm weiter vertrauen, auch wenn du unterdrückt wirst. Auch wenn er schon König ist, er lässt auch diese Dinge zu. Und deswegen, Psalm 103 bis 106, fordern uns zum Lob auf, zum Lobpreis Gottes. In diesem vierten Psalmbuch dominieren deswegen der Lobpreis Gottes, weil er König ist und gerecht richten wird. Dem Gerechten gibt er Zuflucht. Das ist immer, wird immer wieder deutlich. Die Gerechten suchen bei ihm Zuflucht, aber den Gottlosen, denen widersteht er. Und trotzdem, und das ist so das Zentrum davon, er bietet das Heil an allen Völkern. Das soll überall rausgehen, weil auch sie sollen in den Lobpreis Gottes einstimmen. So der Ertrag von dem vierten Psalmbuch. Wenn wir es jetzt noch ganz kurz auf uns sehen. Ja, lest es ruhig nochmal für euch in Ruhe durch. Reflektiert es da nochmal. Und dann stimmt wirklich in dieses Lob ein. In dieses Lob, das diese Psalmen fordern, zu diesem Lob uns diese Psalmen hin motivieren, stimmt ein. Zum Beispiel, indem ihr bei Gott eure Zuflucht sucht. Das lobt ihn auch schon, wenn wir zu ihm kommen in Bedrängnis. Und indem wir auch auf diesen einen wahren Gerechten hoffen. Nicht auf uns. Hoff nicht auf dich selber, da ist nichts zu hoffen. Hoffe auf ihn. Gott hat ihn bewahrt, hat ihm geholfen, er wird auch dir helfen, weil er ist König über allem. Und dann vertrau Gott. Aber dann sagt es auch allen weiter. Das ist das Zentrum, diese Jahwe-Königspsalm. Sagt es in alle Nationen weiter. Sag weiter, dass Gott König ist und dass er auch ihr König ist und dass sie ihn allein ehren sollen und dass er auch ihnen seine Gnade schenkt, wenn sie sich ihm unterordnen. So kann man die Psalmen fortlaufend im Kontext lesen. Und ich hoffe, dass es nicht zu viel überfordert hat. Ich denke, es ist nicht einfach zu verstehen. Und gerade die Psalmen sind sehr schwer auch zusammenzufassen. Da waren die anderen Buchzusammenfassungen viel einfacher. Ich hoffe, es ist nicht zu überfordernd. Und ihr könnt zumindest ein Stück weit dadurch auch das mehr im Kontext sehen, dadurch die Psalmen besser verstehen, diesen herrlichen Gott darin immer mehr kennenlernen und dann auch ihn loben, weil er König ist. Und deswegen, auch wenn wir am Anfang schon gemeinsam gebetet haben, lasst uns jetzt nochmal gemeinsam diesen Gott loben. Ich lade euch auch dazu ein. Vater, ich lobe dich, dass du König bist, der in allen Umständen in der Welt, da wo wir nie sicher sind, was kommen wird, wo wir uns auf nichts verlassen können, aber auf dich können wir es, weil du wirst nicht wanken und dadurch wird die Welt nicht wanken, solange du es erhältst, weil du König bist. Dich beten wir dafür an, dass wir in dir unsere Zuflucht, unseren sicheren Halt haben. Schenk uns bitte, Herr, diese Gedanken, wenn wir bedrängt sind von was auch immer, dass wir wirklich zu dir kommen und auch mutig dann weiterleben, weil wir wissen, du bist der Herr drüber. Danke dir, dass wir unseren Herrn Jesus, den einzigen Gerechten, kennen dürfen. Schenk uns bitte, Herr, die Freude an ihm und dadurch das Lob für dich auch noch an diesem Abend, Herr. Vielen Dank. Amen. Hier vorne kann man diese Blätter holen. Wenn man noch was braucht, kann man es nachkopieren.